Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hören Sie die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Michael Lohmeier.
Ich bin Christine Meierhofer.
Und ich bin Matthias Auer.
Ich war diese Folge dran, euch ein Mitbringsel mitzubringen. Mitgebracht habe ich euch einen kurzen Auszug aus einem Text. Mhm. Den werde ich euch jetzt kurz vorlesen.
Okay.
Von außen gesehen nichts Beunruhigendes. Die Dampfwolken steigen über den Kühltürmen auf und die sich über 500 Hektar ausdehnende Anlage ist ein friedlicher Ort. Beeindruckend, aber friedlich. Unter Kontrolle. Ausgehend von diesem ersten Eindruck denkt man, auch drinnen müsste Stille herrschen. Am Ort der Arbeit, Stammpersonal, Sicherheit und eine ununterbrochene Produktion, die seit ihren Anfängen nach den immer gleichen Gesetzen abläuft. 3 Selbstmorde in 6 Monaten. Und alle fragen sich, ob hinter der trügerischen Ruhe das System nicht langsam außer Kontrolle gerät. Und ob Männer, von denen man vermutete, dass sie die Maschine steuern, künstlich unter Druck gehalten werden, bis sie irgendwann selber Risse bekommen. Wie lange kann das so gehen? Wann ist der Punkt erreicht, an dem es bricht?
Das ist ja mal ein Einstieg.
Kein gute Laune Einstieg, das stimmt. Das war der Auszug aus einem Roman, den ich sehr empfehlen kann. Mhm. Heißt auf Deutsch Der Reaktor, 2010 erschienen von Elisabeth Filliol. La Centrale im französischen Original. Die Übersetzung, die ich hier vorgelesen habe, war jetzt von Cornelia Wendt. Die Autorin ist Wirtschaftswissenschaftlerin und in dem Roman geht es um das Leben von Leiharbeitern in französischen Kernkraftwerken. Und zwar jene Arbeiter, die Reaktoren warten. Das ist ein eigener Arbeitszweig. Die ziehen da im Laufe des Jahres von Reaktor zu Reaktor und sind da unterschiedlich im Einsatz. Und da gab es in den 2010er Jahren eine Serie Selbstmorden unter diesen Arbeitern. Und das ist Thema von diesem Roman. Sehr spannend und gibt halt Einblick in diese Lebensrealität, mit der man, glaube ich, sonst nicht so viel zu tun hat. Und eine Frage gibt es auch dazu. Ihr werdet es bestimmt wissen. Also Frankreich setzt ja im Gegensatz zu anderen EU-Staaten nach wie vor massiv auf Atomenergie. Da sollen ja auch zusätzliche Kraftwerke gebaut werden. 14 an der Zahl sind im Gespräch. Und meine Frage wäre, wie viel Personal für diese zusätzlichen Kraftwerke eigentlich fehlt?
Für die geplanten? Da würde ich sagen, waren 15.000 Leute.
Okay, ich habe keine gute Schätzung. Ich orientiere mich an dir, ich sage 10.000 und die Hälfte davon finden sie nicht, also 5.
Also 100.000 neue Fachkräfte innerhalb der 10 folgenden Jahre würden dafür benötigt.
Mehr als ich dachte.
Genau, also das hat die französische Atomenergieindustrie Ende 2023 gesagt, also ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es ist klar, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, warum auf einmal alle wieder, so scheint's, über die Atomenergie sprechen und was an dieser Renaissance, wie man jetzt überall liest, der Kernkraft dran ist. Ich habe jetzt zwar von Frankreich gesprochen, aber aktuell im Gespräch ist ja eine große Gruppe von Akteuren, die nicht staatlich, also keine staatlichen Akteure, sondern eigentlich private Unternehmen, insbesondere große Tech-Unternehmen, Matthias.
Naja, zum Thema Renaissance der Atomkraft, vielleicht mag ich vorweg sagen, die gibt's ja gefühlt eh immer, ne? Also es ist ja immer gerade das Comeback der Atomkraft da oder gerade jetzt die Renaissance der Atomkraft, obwohl sich der Anteil an der Stromerzeugung in den letzten Jahren nicht erhöht hat, sondern eher stagniert ist. Was jetzt allerdings schon passiert ist oder warum diese Comeback-Rufe jetzt aus meiner Sicht viel ernster zu nehmen sind, sind zwei Dinge. Und zwar erstens haben sich, wie du sagst, eben die Tech-Branche, gerade die amerikanische Tech-Branche mit Entwicklung der künstlichen Intelligenz und den dazugehörigen Ausbau der Rechenzentren einen gigantischen Strombedarf, der auf sie zukommt. Also Schätzungen zufolge wird sich der Strombedarf bis 2030 allein für Rechenzentren zumindest verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. Und dafür brauchen all die Googles und Metas und Microsofts und so weiter eben stabile, sichere und, weil sie es auch mal versprochen haben, eben auch relativ emissionsarme Stromlieferungen. Und wie du es gesagt hast, viele setzen da eben nicht nur auf Erneuerbare, sondern auch auf Atomkraft. Also Microsoft zum Beispiel hat ein altes Kernkraftwerk, das, glaube ich, in den 70er Jahren noch nach einem Unglück stillgelegt wurde, lässt das jetzt wieder hochfahren, also Three Mile Island, um 20 Jahre lang Atomstrom aus diesem AKW beziehen zu können. Viele andere setzen eben auf sogenannte Mini-Reaktoren und das ist so quasi die zweite Revolution, die sich da seit ein paar Jahren zumindest in den Presseaussendungen immer wieder ankündigt, die ein mögliches tatsächliches Comeback oder einen möglichen tatsächlichen Aufwind für die Kernenergie wahrscheinlicher machen.
Aber da würde mich am Anfang mal interessieren, wieso geben diese Unternehmen der Atomkraft den Vorzug gegenüber Erneuerbaren, die ja bekanntermaßen günstig sind?
Den Vorzug würde ich gar nicht sagen. Mhm. Also all diese Tech-Unternehmen haben riesig PPAs abgeschlossen, kaufen da, wo ihre Rechenzentren stehen, im Grunde alles, was an grünem Strom da ist, zusammen. So sehr, dass auch viele andere Unternehmen in der Gegend dort Probleme haben, weil sie eben keinen Zugang mehr zu Windkraft und Solarenergie und so weiter haben, weil der Ausbau gar nicht schnell genug voranschreiten kann. Also das heißt, Punkt 1 ist die schiere Menge. Sie brauchen auch tatsächlich mehr, als jetzt verfügbar ist. Und Punkt 2 ist schon die Stabilität der Stromversorgung. Also ein Atomkraftwerk muss halt, wenn dann durchgängig, in irgendeiner Form mit Strom versorgt sein. Sonst kommt man, glaube ich, in ganz andere Probleme. Und das ist bei den wetterabhängigen Erneuerbaren, die halt davon leben, dass Wind weht oder Sonne scheint oder das Wasser fließt, eben problematisch. Und da sagen viele, sind eben diese kleineren dezentralen Kernkraftwerke möglicherweise eine sehr gute Ergänzung, weil sie eben dann auch sehr rasch hochfahren könnten, wenn zum Beispiel der Wind gerade aus ist. Die Alternative wären halt Batterien, darüber kann man auch reden, die aber auch noch nicht in dem Ausmaß vorhanden sind, wie sie die Branche bräuchte, um das tatsächlich einsetzen zu können. Deshalb jetzt der Push in Richtung Atomkraft.
Ja, und die Attraktivität der Atomkraftwerke ist ja für diese Unternehmen auch deswegen so stark gegeben, weil ein Großteil der Kosten ja ausgelagert sind. Und zwar ausgelagert an die Gesellschaft. Wenn etwas passiert, dann zahlt es nicht eine Versicherung, weil Atomkraftwerke sind nicht versicherbar, sondern dann zahlt es der jeweilige Staat und damit ist es für ein Unternehmen natürlich irrsinnig attraktiv. Das Risiko, dass etwas passiert, das kann man ja unterschiedlich bewerten, ja, und wird wahrscheinlich von den Unternehmen auch unterschiedlich bewertet. Es ist aber nur irgendwie ein Treppenwitz, dass ausgerechnet in Three Mile Island dieses erste Großkraftwerk wieder in Betrieb genommen werden soll. Dort ist ja 1979 die erste Kernschmelze in einem zivilen Reaktor, hat dort stattgefunden. Zehntausende Bewohner von Harrisburg oder aus der Gegend sind irgendwie verstrahlt worden. Zwar in geringen Mengen, worüber heute immer noch nicht wirklich komplette Klarheit herrscht. Aber das zeigt, welche überholte Technologie, um die es da geht. Aus Sicht eines Unternehmens, das den Strom bezieht, ist das ganze Umfeld aber natürlich attraktiv.
Das gilt vor allem natürlich in dem Fall, den du da schilderst, wo ein altes Atomkraftwerk wiederbelebt wird oder wo ein bestehendes Atomkraftwerk einfach Strom verkauft. Sicher nicht ist das der Fall in all den Fällen, wo eben neue Reaktoren gebaut werden müssen. Im Gegenteil, das sind die hohen Kosten ja sogar an sich ein Hindernisgrund, warum viele dieser kleinen Reaktoren noch nicht da stehen, wo sie stehen sollten.
Aber da sind jetzt schon einige der traditionellen Argumente gegen Atomkraft drinnen, das hohe Sicherheitsrisiko und so weiter. Sprechen wir mal über die neuen Mini-Reaktoren. Was ist denn an denen anders und was können die angeblich besser?
Was ist an neuen Reaktoren anders? Erstens, es gibt sehr viele unterschiedliche Designs. Nicht alle sind gleich. Manche setzen eben auf Wasser als Kühlmittel, andere auf Salz oder flüssige Metalle und so weiter. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Abarten. Keins davon ist bis heute tatsächlich kommerziell im Einsatz. Also man ist da immer noch vor der Marktreife auch. Was sie alle verbindet, ist, dass sie im Grunde so funktionieren wie ein großes AKW, nur eben kleiner sind. Gar nicht so viel kleiner, wenn man sich's genauer ansieht. Also die die großen Mini-AKWs sind in etwa so groß wie ein älterer Reaktor in Dukovany in Tschechien. Also so viel kleiner sind sie nicht. Der große Vorteil abseits der neuen Technologien, über die wir dann vielleicht noch gesondert sprechen, ist die Kostenersparnis, die sich die Unternehmen dadurch versprechen. Die Idee ist nämlich, dass man nicht mehr ein Kernkraftwerk an einem Ort quasi maßschneidert und dort aufbaut, sondern diese Mini-AKW mehr oder weniger auf Halde produziert und dann nur noch die Teile, wie bei so einem IKEA-Kasten halt, zusammensetzt, da wo ich es brauche, was natürlich die Baukosten in der Theorie zumindest massiv reduzieren sollte. Ändert nichts daran, dass das immer noch sehr, sehr, sehr teuer ist. Ja.
Also gedacht ist da an quasi wirklich an eine Serienproduktion, dass man dann ein Kraftwerk hat mit lauter kleinen Komponenten, das man quasi in den Vorgarten stellen kann und womit dann tatsächlich, also wenn es tatsächlich zu einem Unfall kommt, dieser Unfall natürlich nur geringere Auswirkungen hat, weil einfach weniger spaltbares Material an dem Standort ist, etc. etc. Aber dafür gibt es natürlich sehr viele von diesen Anlagen, wodurch sich das Risiko natürlich auch multipliziert.
Und sie sind potenziell natürlich auch näher zum Beispiel bei Wohngebieten als ja, klar, ja. große Atomkraftwerke. Klar. Also das ist schon auch ein Risiko, das...
Aber diese eingangs von dir gestellte Frage, was ist neu? In Wahrheit ist an der Technologie überhaupt nichts neu. Also es ist mit Kleinreaktoren auch schon in den 1950er Jahren experimentiert worden und die sind ja dann aus gutem Grund nicht eingesetzt worden und nicht weiter verfolgt worden, weil einfach die Kosten dafür zu hoch waren.
Zu den Kosten vielleicht, wenn wir da schon sind. Ich war Ende letzten Jahres auf einer Tagung zu dem Thema von der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. Und auch da haben selbst die IAEA-Vertreter gesagt, die sehen diesen potenziellen Boom natürlich sehr optimistisch und fast schon euphorisch entgegen, weil es natürlich um ihre Industrie geht, klarerweise. Und auch die haben letztlich eingeräumt, es gibt Probleme, die ungelöst sind und die Wirtschaftlichkeit, die fehlende, ist wahrscheinlich eins der Hauptprobleme, auch von den kleinen Reaktoren. Was auch bis jetzt völlig ungeklärt ist, egal ob große AKW oder kleine, ist natürlich die Frage der Endlagerung. Was mache ich mit dem Atommüll? Und da gibt es schon interessante Entwicklungen, weil es gibt zum Beispiel die Firma TerraPower vom Microsoft-Gründer Bill Gates, die nutzen eben nicht Wasser als Kühlmittel, sondern flüssiges Natrium und haben eine Technologie entwickelt, die deutlich höher angereichertes Uran verwenden kann. Also sprich Uran, das bis zu 20% mit Uran-235 angereichert ist. Und das ist im Endeffekt das, was bei herkömmlichen AKWs als Atommüll gilt. Das heißt, da könnte man einen, keinen großen Teil, aber zumindest einen Teil des nuklearen Abfalls zumindest zweitverwerten, also sprich eine Art Division einer Recyclingmaschine für Atommüll. Auch da muss man sagen, gibt's noch nicht, alles in der Planung, nicht genehmigt, aber das sage ich einmal, da ist zumindest ein Konzept da, wo man in irgendeiner Form auch eine tatsächlich positive Vision erkennen kann.
Also auch das ist ja nicht neu. Es gibt ja, hat in der Vergangenheit ja die schnellen Brüter gegeben, wo genau das hätte passieren sollen, wo dann im Endeffekt aber mehr Plutonium und mehr radioaktiver Müll entstanden ist, der noch dazu sehr viel länger radioaktiv ist, nämlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 4.000 bis 25.000 Jahre, wenn man vom Plutonium spricht. Und das hat sich letztlich weder in Frankreich noch in Deutschland noch in den USA durchgesetzt.
Mila, du hast vorhin schon über Ausbaupläne in europäischen Staaten gesprochen. Das hat ja auch damit zu tun, Matthias, du hast den steigenden Energiebedarf durch KI und andere Dinge schon erwähnt, weil wir ja unsere Energie künftig nicht mehr mit fossilen Energieträgern bereitstellen wollen. Wie schaut es denn da aus mit der Atomkraft in Stichwort CO2-Bilanz?
das ist immer wieder die Frage, wo man beginnt, die Bilanzierung. Und wenn man die Bilanzierung in den Betrieb nur nimmt, ich würde nicht sagen, dass der bei 0% CO2-Belastung ist, aber die CO2-Belastung ist oder Belastung mit Treibhausgasen ist natürlich gering im normalen Betrieb. Im normalen Betrieb, wohlgemerkt, ja. Wenn man aber die ganze Kette vom Beginn der Förderung bis zu Herstellung der Brennelemente etc. etc. sich anschaut, dann ist das nicht mehr so ökologisch vertretbar, ganz abgesehen von den anderen Überlegungen. Und ich glaube, wenn wir über Atomkraft und Klima reden, dann muss man natürlich auch bedenken, dass der Strom ja relativ schnell gebraucht wird. Also der wird nicht erst in Jahrzehnten gebraucht, sondern wenn man bis 2040, 2050 netto null erreichen will, dann muss man diese Weichen in den 30er Jahren stellen. Und da ist eigentlich der Zug für die Atomkraft schon abgefahren, weil das letzte Atomkraftwerk, das in Betrieb genommen worden ist, vor ein paar Wochen war das zuletzt in Flamanville in Frankreich. Und das war ein Kraftwerkstyp, der sowohl damals noch von Deutschland als auch von Frankreich als die Zukunft und der leuchtende Pfad für die neue Kernenergie gepriesen worden ist. Das waren die sogenannten EPR-Reaktoren mit einer anderen Technologie, die eingesetzt worden ist. Allerdings hat dieses Projekt bis zur Vollendung nicht 3 Jahre gebraucht, sondern 13 Jahre gebraucht und hat das Vierfache gekostet. Praktisch jedes Atomkraftwerk, das bisher ans Netz gegangen ist, ist mit Verspätung ans Netz gegangen. Und damit ist es als Problemlöser für den Klimawandel eigentlich nicht geeignet.
Na, die Frage, wie schnell sind die Kraftwerke da, da finde ich, machst du einen ganz richtigen und wichtigen Punkt. Also natürlich, Windkraft, Solarenergie, das kann man mehr oder weniger heute oder morgen bauen. Atomkraftwerke brauchen länger. Schauen wir mal, wann die kleinen kommen, ob die dann irgendwann einmal vielleicht auch tatsächlich ein bisschen rascher auf den Boden finden würden. Trotzdem ist es ja ein Fakt, dass in vielen Gebieten der Erde Atomkraftwerke neu gebaut werden. Also aktuell sind es, glaube ich, 60 Stück, mehr als die Hälfte davon in China. Von der Internationalen Energieagentur bis zum IPCC gibt es eigentlich keine Organisation, die behauptet, dass die Senkung der Emissionen mit einem kompletten Verzicht der Kernkraft möglich wäre. Im Gegenteil, die meisten gehen von einem recht starken Ausbau aus.
Ja, aber man muss, glaube ich, zwei Dinge darf man nicht vergessen. Ja, der momentane Kraftwerkspark ist ja sehr veraltet.
Alt.
Und der wird ausgetauscht, vermutlich mit Atomkraft. Also, dass die Atomkraft komplett verschwindet von der Bildfläche, ist vorerst ohnehin nicht zu erwarten. Aber die Frage ist, wird sozusagen die Erneuerung der Atomkraftwerke, die gerade stattfindet, teilweise, wird das bewirken, dass jetzt der Anteil des Atomstroms steigen wird? Der wird eher gleich bleiben. Ja, in den vergangenen Jahren, es hat einen Spitzenwert gegeben vor einigen Jahren, der ist leicht heruntergegangen, jetzt stagniert es durch die neueren, aber es werden natürlich auch Atomkraftwerke vom Netz genommen werden müssen, weil die teilweise schon über 50 Jahre in Betrieb sind.
Da argumentiere ich gar nicht dagegen. Also ich glaube, der Anteil von etwa 10%, der wird wohl stabil da bleiben, wo er ist. Ja. Und wenn man von steigender Stromnachfrage ausgeht, ist klar, dass auch die Summe des produzierten Atomstroms damit in irgendeiner Form steigen wird oder wird müssen.
Bei den Klimaauswirkungen muss man, glaube ich, auch bedenken, dass die Atomkraft ja ganz stark abhängt von Kühlwasser. Ohne Kühlwasser gibt es kein Atomkraftwerk und dieses Kühlwasser kommt immer aus Flüssen. Und das war für Frankreich in den vergangenen beiden Jahren ein großes Problem, weil es ausgeprägte Trockenheit gegeben hat und Hitze. Also das Wasser ist einfach zu warm geworden und es war zu wenig Wasser vorhanden. Deswegen haben die AKWs in Frankreich teilweise einen Shutdown gemacht, also sind abgeschaltet worden, weil das einfach nicht möglich gewesen wäre.
Ich finde, der eigentlich wichtige Punkt bei dem, was du vorher gesagt hast, ist, die kommen viel zu spät, ja, um tatsächlich zu helfen, und das alles in Kombination mit hohen Kosten. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie groß rede ich diesen Boom jetzt, um so viel staatliches Fördergeld wie möglich halt in diese Kanäle zu locken. Klar, macht auch jede Industrie so, aber das ist schon was, wo ich mir denke, da müssen sich alle Staaten wahrscheinlich die Frage stellen, ob sie einer Technologie, wo man weiß, sie zählt zu den allerteuersten und letztlich in letzter Konsequenz auch unsichersten, ob man gerade dieser Technologie jetzt besonders viel staatliches Anschubgeld halt noch zustecken möchte oder nicht. Jetzt ein staatliches Förderprogramm für Atomkraft aufzubauen, hielt ich für etwas fragwürdig.
Eines darf man nicht vergessen, Uran ist nicht unendlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, von welchem Verbrauch gehen wir aus in Atomkraftwerken, aber auch in militärischen Sektoren. Die Vorräte halten momentan für 60, 70 Jahre, so eine Schätzung. Und dann ist vorbei mit der Atomkraft. Dann kann man vielleicht noch irgendwas mit Recycling versuchen. Aber es ist absehbar, wann die Vorräte zu Ende gehen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen ist das, glaube ich, als wirklich zentrales Standbein oder wichtiges Standbein einfach nicht geeignet.
Und weil wir ja bei den fossilen Energieträgern alle in den letzten Jahren gelernt haben, dass die auch mit teilweise politisch ungewollten Abhängigkeiten einhergehen, wie ist das bei der Atomenergie?
Naja, mal begibt sich natürlich in die Abhängigkeit jener, die die großen Uranvorhaben haben. Und das ist Australien einerseits und vor allem Russland andererseits. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren, das ist einfach so. Und dann ist die Frage, die politische Entscheidung, ob man so etwas will. Ja, also das war ja in den Vereinigten Staaten eine Diskussion, die eigentlich nicht so an der Oberfläche, aber intern natürlich sehr stark geführt worden ist, weil die Amerikaner sehr viel Uran aus Russland beziehen. Und deswegen war es dann immer die Frage, welche Konzerne kann man jetzt auf eine Sanktionsliste geben und welche nicht. Ja, und da war eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt die reine Verfügbarkeit von Uran, sondern es ist darum gegangen, dass das Uran, die Brennelemente aus Russland, billiger waren. Kurzfristig hätten die Amerikaner genügend Uran auch auf Halde, aber da hat sich einfach die kommerzielle Sicht über die Sanktionen durchgesetzt.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Einordnung der EU-Taxonomieverordnung dann vielleicht Investitionen da hinein ermöglicht, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind.
Ja, das war das Ziel der Lobbyisten und die haben dieses Ziel punktgenau erreicht und gut erreicht, dass das Ganze in einer Nacht- und Nebelaktion passiert ist, vom 31.12. bis 1. Jänner. Ist, glaube ich, zeigt, wie groß irgendwie dieses Lobbying gewesen ist. Aber Investitionen in die Atomkraft sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht und wenn man das jetzt ehrlich rechnet, immer ein Risiko.
Sollen wir nahtlos zum Mutmacher übergehen?
Ja, bitte.
Yes. Mut.
Matthias, ich glaube, du hast einen Mutmacher für uns mitgebracht.
Es ist nämlich nicht so, dass die US-Tech-Riesen immer nur Kohle verheizen oder Atomkraftwerke bauen, um ihre Rechenzentren mit Strom zu befeuern. Nein, es geht auch anders. Microsoft hat zum Beispiel vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass sie ein neues Rechenzentrum in Kenia bauen werden, das eben nicht mit Atomstrom laufen wird, sondern zu 100% mit Strom aus Geothermie betrieben werden soll. Das wäre mein Mutmacher für euch. Seid ihr damit zufrieden?
Klingt für mich nach einer besseren Alternative.
Sogar nachhaltig.
Yes. Mut.
Na, ich freue mich, dass ich euch zumindest ein bisschen zufriedenstellen konnte und wünsche allen anderen zwei schöne Wochen.
Genau, das war's für heute. Wir hören uns wieder am Freitag in zwei Wochen. Bis dahin kann man auf diepresse.com/klima alles Mögliche nachlesen. Unseren Newsletter abonnieren, anmelden, Link ist in den Shownotes.
Tschüss.
Tschüss.